Ja, ihr Lieben, heute ist Palmsonntag. Das haben wir ja eben gehört, die Bibelstelle. Dann macht das ja Sinn, wenn wir auch von der Palmsonntag-Bibelstelle reden. Dieses Bild hier, das haben wir in Almeria in Spanien aufgenommen. Das habe ich dazu geschrieben, damit man das sieht, also weiß, wo das ist. Nicht? Das ist schon im Mittelmeerraum, aber es ist in keinster Weise Jerusalem. Und das ist auch nicht eine Stadtmauer da oben, sondern eine Festung. Die haben in Südspanien ja überall diese Festung aus der Zeit, wo die Türken waren das nicht, aber wie die Vorgänger der Türken da hießen. Ja. Die Mauren. Ja, in Almeria eben auch, da hat unsere Tochter gelebt und da mussten wir die besuchen, als sie da gelebt hat. Weil wir gute Eltern sind, mussten wir dahin. Ja. Genau. Und da sind die also da so hochgegangen, Jesus, nach Jerusalem rein, der König kommt. Und nun ist mal meine erste Frage an die gut gebildeten baptistischen Rotenburger Leute hier. Wie lange haben die gewartet in Jerusalem auf diesen Zeitpunkt, dass der König kommt und da reingeht, in die Stadt kommt? Wie lange haben die da gewartet? Wer sagt mir mal, wie lange das war? Ihr habt alle die Bibel so schön gelesen, ihr habt tausende Predigten gehört, jeden Sonntag. Ihr müsst es mal gelernt haben. Wie lange haben die in Jerusalem gewartet, dass der König kommt? Wer sagt es uns?
Also wenn man auf die Propheten zurückgeht, die ersten Ankündigungen, dann könnte man sagen, wenn man das als Wegmarke nimmt, wären das auf jeden Fall mehr als 700 Jahre.
Zum Beispiel Jesaja 700 Jahre. Gut. Hat noch jemand was? Hat noch jemand? Mehr oder weniger? Wo sind sie denn, die gut gebildeten? Ich werde es euch vorlesen. Ich bin vorbereitet. Ich hatte das leichter als ihr. Moment. Also, Jesaja war so ungefähr 700, wie Paul gesagt hat, vor Jesus, also 2700 Jahre vor jetzt. In Jesaja 9, Vers 5 steht, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. So. Jerusalem war überhaupt nur seit ungefähr 1000 Jahren israelisch. Also von heute 3000, also vor Jesus 1000 Jahre so ungefähr, war Jerusalem überhaupt nur israelisch, weil der König David, der eben ungefähr 1000 vor Jesus gelebt hat, das überhaupt erstmal militärisch besetzt hat, die Stadt und den Leuten weggenommen, die da eigentlich wohnten oder die da vorher wohnten. Und da steht in 1. Samuel 5, Vers 7, aber David nahm die bergfeste Zion ein, das ist die Stadt Davids. So, das heißt, in Jerusalem konnten die maximal 1000 Jahre warten, weil vorher waren die da gar nicht. Und in Mose, das ist ungefähr 1500 Jahre vor Jesus, da steht im 5. Buch Mose 18, Vers 15, ein Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern erstehen lassen und auf ihn sollt ihr hören. So, das heißt, Mose hat schon von Jesus gesprochen, 1500 Jahre. Wie gesagt, seit 1000 Jahren waren sie in Jerusalem und dann die Propheten. Einen haben wir eben auch schon gehört, als Armin das vorgelesen hat, der Hosea und dann auch Jeremia. Wie viele Generationen sind in 1000 Jahre, um nur mal 1000 Jahre zu sagen? Sind das, also wenn man jetzt 4 Generationen pro Jahr rechnet, sind das 40, kann man auch 3 Generationen, also 4 Generationen pro 100 Jahre rechnet, dann wären das 40 Generationen, wenn man 3 Generationen pro 100 Jahre rechnet, wie auch immer man rechnet. Also irgendwas. 40 Generationen haben immer die Eltern den Kindern erzählt und die Kinder wieder ihren Kindern und die Kinder wieder ihren 40 Mal oder noch länger, wissen wir nicht. Da kommt einer, der kommt da in die Stadt, der kommt. Ja, und dann kam er, dann war der Tag, der große. So, und wie läuft so ein Tag ab, so ein großer Tag, wo sich 40 Generationen oder noch länger die Leute darauf gefreut haben? Wie läuft so ein Tag ab? Ich werde euch das sagen. Da werden erstmal die Fernsehrechte für 500 Millionen Euro verkauft. Dann müssen die Hubschrauber, die von oben filmen dürfen, noch extra bezahlen. Dann werden da Fress- und Saufbuden aufgestellt und dann 5 Bühnen mit Musikern, wo hochkarätige Musiker spielen. Und abends wird das Musical aufgeführt, was extra dafür komponiert worden ist. Ich meine, so wäre das doch jetzt bei uns, oder nicht? Und bei dem Musical, da tritt natürlich Helene Fischer auf und die ist die Hauptrolle, Maria Magdalena, und da kommen mindestens 100.000 Leute ins Stadion und gucken sich das an. Und die nicht ins Stadion passen, die gehen ins Nachbarstadion, weil da die große Leinwand ist, wo alles übertragen wird. Ich meine, so wäre das doch jetzt, oder nicht? Ein Mordsevent, weil es ist der Tag, da haben alle drauf gewartet. In Berlin war die Mauer, und ich war 3 Jahre alt, als sie gebaut wurde, 61, und meine Tochter war 2 Jahre alt, als sie aufmachte, 89, also eine Generation hatten wir die Mauer in Berlin. Da haben wir immer gewartet, dass die aufmacht. Den hat sie irgendwann aufgemacht. Was war das für ein Mordsding? Die ganze Stadt war in Bewegung. Hat Armin eben auch vorgelesen. Die ganze Stadt kam in Bewegung. Ja, natürlich kam sie. Haben wir so lange darauf gewartet. Jetzt ist der Tag. Jetzt ist er. Jawohl. Gut. Bloß die große Show war das nicht. Also ich meine, was wir heutzutage machen würden, den Mordskommerz und die Riesenshow war das gar nicht. Sondern wir haben ja das gehört eben, die Jünger gingen hin und taten, wie ihn Jesus befohlen hatte. Also die haben diesen Esel geholt, diese Eselin geholt mit dem Füllen. Da brachten sie die Eselin und das Füllen und legte ihre Kleider drauf und Jesus setzte sich drauf. Er setzte sich drauf, ist Jesus. Hier steht nicht im Matthäus-Evangelium, ob er sich nun auf das Muttertier oder auf das Füllen gesetzt hat, aber es war das Füllen, das ist in anderen Evangelien steht das. Auf das Füllen hat er sich gesetzt. Ein Reittier, auf dem noch nie jemand gesessen hat, also noch nie jemand geritten hat. Und da reitet jetzt Jesus drauf. So. Und muss also dieser arme kleine Esel mit Jesus drauf, berghoch, auf Pflasterstein. Alles, was schlecht ist für so ein Reittier. Und ungeübt, nicht trainiert. Das war ein Auftritt, der war alles andere als prunkvoll oder so. Das war nicht so ein König in goldener Dings da, Kutsche mit 8 weißen Pferden davor, gar nicht. Das war auch nicht ein Triumphzug wie so ein Feldherr, der irgendwie zurückkommt. Das war ein ganz demütiger Auftritt. Und wenn man nun darüber nachdenkt, warum war das so, dann würde ich mal sagen, das war deswegen, weil das Matthäus 11 hat Jesus selbst gesagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und das wollte er eben zeigen, wie demütig er auftritt. Mit so einem Füllen, was unbeholfen da seine Schritte setzt und verkrampft ist, weil es das alles nicht kennt und Stress hat. Und da saß nun unser Herr drauf, der König, und den alle gewartet hatten. Das ist schon ziemlich krass. Und das haben wir eben auch schon gehört, hier nochmal aus Zacharja selbst. Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf dem Esel, auf dem Füllen der Eselin. Das heißt, bibelfeste Leute, so wie wir alle, hätten den erkannt. Nicht? Weil da steht er ja. Also ist 520 ungefähr vor Christus gewesen, der Zacharja. Das heißt, seit Jahrhunderten war das ja bekannt. Er würde, wenn er kommt, auf diesem Füllen reiten. Also hat er es gemacht. Ja, klarer Fall. So, und was wir jetzt wollen, ihr Lieben, ist, wir wollen so ein bisschen auf diesen Esel achten. Weil das macht ja immer Sinn, auf einen Esel zu achten. Weil der hat ja den Auftrag von Jesus gekriegt, das da zu tun. Ne? Der Herr bedarf seiner. Also das war ein ziemlich schlichter Auftrag. Und er sollte Jesus da jetzt hoch in die Stadt bringen. Und die meisten, die hier sitzen, haben ja auch irgendwie mal von Jesus einen Auftrag für irgendwas zu tun gekriegt. Ich zum Beispiel hier zu predigen und Musik zu machen. Und das heißt, eigentlich sind wir ja ziemlich so wie dieser Esel. Also wollen wir jetzt von dem Esel reden, darum habe ich so einen kleinen Esel hier immer, dass immer, wenn wir den sehen, reden wir von dem Esel, also von mir. Und von dir und von dir und von dir und von dir, weil das ist ja, was wir machen, ein Job für Jesus. Ohne gute Ausbildung vielleicht, kann passieren, ist diesem Esel passiert, hatte keine Ausbildung, einfach mach mal. Dann unter schlechten Bedingungen, nicht erstmal üben auf so einem weichen Boden, wo ein Huftier gut gehen kann, nein, gleich auf Pflasterstein und berghoch. Eigentlich untrainiert, ungeübt, auf schlechten Bedingungen. Viele, die für Jesus arbeiten, kennen das. Ja, was soll ich denn jetzt hier machen? Ich habe das doch gar nicht gelernt. Ja, sagte der Esel auch nicht. Und warum funktioniert das? Das funktioniert, weil neben dem Esel ja diese 12 jungen Männer gingen, die Jünger, und die hatten ja gar nichts weiter zu tun, als sich um diesen Esel zu kümmern. Die haben den mindestens geführt, also mindestens. Vielleicht haben sie den auch am Po ein bisschen geschoben, wenn er ausgerutscht ist, und stabilisiert, wenn er gewackelt hat. So, und das ist auch, wenn wir für Jesus arbeiten, so. Da sind immer Leute um uns rum, die uns stabilisieren, wenn wir wackeln. Die sind immer da. Das Problem ist, die sehen wir manchmal nicht. Das ist das Problem. Das Problem ist nicht, ob die da sind oder nicht, sondern ob wir die wahrnehmen, diese Leute, die es gut mit uns meinen und uns helfen wollen. Und um den Esel waren diese 12 Jünger drumherum und die haben dem geholfen. Und das ist so unbedeutend, dass das in der Bibel noch nicht mal drin steht. Also das wird oft übersehen. Oft wird das übersehen. Ich hatte eine gute Sache erlebt, so ungefähr, ich sag mal so ein Jahr, bevor ich mich bekehrt habe, vor so bummelig 40 Jahren. Da habe ich das erste Mal an dieser Bibelstelle, als ich hier Jeremia gelesen habe, habe ich das erste Mal erlebt, dass so eine ein so ein Satz in der Bibel mich anspringt sozusagen. Also habe ich so gelesen und auf meinem Hochbett da in meiner Studentenbude und plötzlich dieser Satz, so, was ist das denn? Der kam so ein bisschen raus, also der hat sich so optisch aus der Bibel rausgehoben. So. Ich werde euch Hirten geben nach meinem Herzen und sie werden euch weiden in Erkenntnis und Verstand. Ich habe das natürlich auswendig gelernt und das war in der Lutherbibel, da steht Weisheit und Erkenntnis und Verstand. Ich habe das auswendig gelernt, ja. Also irgendwas mit Weisheit steht da. Einsicht und Weisheit steht bei Luther. Einsicht und Weisheit, ja. Also Erkenntnis und Verstand. So, und diese Hirten, auf die habe ich seit den letzten 40 Jahren immer geachtet und mir ist aufgefallen, die waren auch schon vorher da und nachher sowieso, immer, in allen Lebensbereichen. Im Berufsleben hatte ich liebe Leute, die sich wirklich weise und nett um mich gekümmert haben. Manchmal hat das genervt. Im Privatleben auch, hier in der Kirche sowieso. Ein paar Namen weiß ich noch, zumindest kann ich mich an die Leute erinnern. Und das ist wunderschön. Und nochmal, das Problem ist nicht, ob diese Leute da sind oder nicht, sondern das Problem ist, ob man sie wahrnimmt oder nicht wahrnimmt. Und ich hatte ja nun die freundliche Erinnerung von Jesus ganz zu Anfang schon gekriegt, immer auf diese Leute zu achten. Also habe ich auch immer auf die geachtet und die waren immer da. Immer. Manchmal auch nicht so richtig sichtbar. Ne? Das, so eine Zeiten gab es auch, aber da sind die schon. Ja. Also das war die Geschichte von dem kleinen Esel, also von mir. Und eine sehr große Volksmenge breitete ihre Kleider aus auf dem Weg. Andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Das ist ja schon mal mit den Zweigen. Ich habe beim Markt, da ist immer der Gärtner aus Kirchweise, der, da habe ich gefragt, ob er uns Palmzweige besorgen kann, hat er gesagt, macht er. Und als ich die dann abgeholt habe gestern, hat er gesagt, er will die nicht bezahlen, weil seine Frau spendet die der Kirche. Ist doch nett, ne? Also wenn ihr mal Blumen kaufen müsst, so Klamotten haben wir da auch hingelegt. So, ne? Ich habe vorher schon mal das Handy aus der Tasche genommen, falls ihr da drauf trampelt. So, nun hatte der Esel, also der Esel, ein weiteres Problem. Nicht nur ohne Ausbildung, nicht nur berghoch, nicht nur auf glatten Pflasterstein, sondern auch noch, also auf Deutsch sagt man, die haben ihm Knüppel zwischen die Beine geschmissen, die Leute. Nicht? Die haben ihm da was in den Weg gelegt. Also Steine nicht in den Weg gelegt, aber immerhin Zweige und Anziehsachen. So. Und wie glatt ist das denn erst recht auf so Anziehsachen, auf so ein Pflaster? Da musst du erst noch mit klarkommen, so als Esel. Und die Zweige auch. So jeder Schritt, immer muss man da irgendwie zwischen klarkommen. Ich habe euch ja gesagt, dass ich einer meiner Aufgaben sehe, darin sehe, hier zu predigen, so wie jetzt. Und was da so schief geht, ist immer ganz erstaunlich. Also war bis jetzt schon ganz erstaunlich. Einmal ging das Mikrofon nicht. Und dann ging das nicht und dann haben wir irgendwie weitergemacht und nach dem Gottesdienst den Fehler gesucht und es gab keinen Fehler. Das Mikrofon war in Ordnung, auch die Batterie und alles, das ging bloß nicht. Einmal ging der Beamer nicht, genau so. Der ging einfach nicht und dann haben wir mal an- und ausgeschaltet, aber ging nicht. Und nach dem Gottesdienst ging der und wir haben nie einen Fehler gefunden, seitdem geht er immer. So, es verstehen da Sachen, die einfach passieren, wenn du für Jesus arbeitest. Und ich finde das eigentlich immer ein ganz gutes Zeichen, weil das zeigt ja, dass man es wert ist, dass man Gegenwind kriegt. Ne? So, und die Menschen, die einem was im Weg schmeißen, die gibt es entweder, oder zumindest kommt einem das manchmal so vor. Meist ist das nicht so, dass Leute einem was im Weg schmeißen, aber manchmal kommt einem das schon so vor. Ne? Dann kann das so Enttäuschungen führen und all sowas. Aber eigentlich passiert das nicht. Oder wenn, dann sehr, sehr, sehr selten. Aber diese komischen, gespenstischen Dinger, die passieren schon. Das ist immer witzig. Ja. Gut, jetzt weiter. Die Volksmenge aber, die vor ihm herging und nachfolgte, riefen und sprachen, Hosanna dem Sohn Davids, gepriesen sei der, da kommt, im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Jetzt hatte der Esel noch zusätzlich den Stress mit diesem Geschrei. Guck mal, da steht, die riefen und sprachen. Die riefen und sprachen. Also was haben wir jetzt alles? Nicht ausgebildet, berghoch, auf diesen glatten Pflasterstein, Sachen in den Weg geschmissen und dann noch der Stress mit dem Krach. Ganz viele Leute. Und wenn die da schreien, die Leute kommen immer mehr. So sind Menschen. Also Mordsgedrängel, tierisch viele Leute, tierischer Krach und dieser andere Stress, der sowieso schon da ist. Eine Geschichte zu dem Krach, die ist auch sehr gut, die ich da erlebt habe, obwohl nicht für alle Beteiligten. Wir hatten hier so eine Kinderaktion in der Zeit, wo ich noch Kindergottesdienst gemacht habe. Hatten wir immer so Sommeraktionen ab und zu mal, so Musikwoche oder Bibelwoche und sowas haben wir mit den Kindern immer gemacht. Und eine von denen, die ich da so geleitet habe, haben wir dann auch so gemacht. Und dann habe ich da Urlaub für genommen und war hier in meiner Kirche. Und da hat eine Freundin von uns, die so psychisch krank ist und immer Stimmen gehört hat, die hat während dieser Veranstaltung hier in der Kirche lief, hat die zu Hause angerufen. Regina war ja zu Hause, meine liebe Frau. Und hat gesagt, dass hier so ein Krach in der Wohnung immer ist. Diese Stimmen, die sie immer hörte, die waren viel lauter geworden. Dann haben sie nicht schlafen lassen, haben da Mordsradau gemacht. Und Regina, meine Frau, sollte mir mal sagen, ich soll da irgendwas unternehmen, dass das mal wieder aufhört. Ja, haben wir für sie gebetet. Was sollten wir sonst machen? Also diese Aktion in der Kirche haben wir nicht gestoppt. Aber es hat uns doch gezeigt, dass die unsichtbare Welt aufdreht. Wenn wir aufdrehen, drehen die auch auf. Und das heißt doch eigentlich, wir sind auf einem guten Weg. Also ein bisschen Stress durch ein bisschen Geschrei muss mal sein. Aber zeigt doch, wir sind auf einem guten Weg. Und das ist doch schön. Ob der Esel das auch so wahrgenommen hat, weiß ich nicht. Dem fehlte vielleicht ein bisschen Weisheit, weil er noch jung war. Aber wir müssen da durch, wenn wir für Jesus arbeiten. Ne? So ist das nun mal. Und so wie es ist, ist es, sagt die Liebe. Ne? Weiß nicht, ob ihr das Gedicht kennt. Was sie da geschrien haben, das ist Psalm 118. Ach Herr, rette doch, ach Herr, gib doch Gelingen, gesegnet seid ihr, da kommt im Namen des Herrn, vom Hause des Herrn haben wir euch gesegnet. Und dass das gerade Psalm 118 ist, das ist spitzenmäßig. Das ist ganz spitzenmäßig, weil das ist einer von den Psalmen, der so richtig deutlich von Jesus redet. Nämlich genau davor, genau vor dieser Stelle, ich fange mal jetzt Vers 22 an, da steht, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist dies geschehen. Vom Herrn ist dies geschehen. Es ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Seien wir fröhlich und freuen wir uns in ihm. Das heißt, die Psalme, die sind ja, ich weiß gar nicht, ob der auch einer von David ist, aber die Psalme sind ja auch so ungefähr 1000 Jahre alt, so sage ich mal bummelig. Ne? Also uraltes Zeug, und das ist einer von den Psalmen, die von Jesus reden. Und Hosanna heißt einfach nur, hilf doch, Herr. Das heißt einfach nur, hilf doch, Herr. Und das wird irgendwie in ganz vielen Bibeln nicht übersetzt. Ich habe das in ganz vielen Übersetzungen nachgeguckt. Und die meisten übersetzen das nicht. Ich weiß nicht, warum. Die Übersetzer da gerade mal auf Klo mussten oder ob die gestreikt haben, weil sie in der Nachtschicht weniger Uhrzeiten, aber ich weiß nicht. Also auf jeden Fall haben die das nicht übersetzt. Und das ist so schade, dass die das nicht übersetzt haben. Und das ist leider in ganz, ganz vielen Bibeln so, weil wenn man sich mal reinzieht, was die Leute gerufen haben, hilf doch dem Sohn Davids, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hilf doch, Herr, in der Höhe. Das ist so stark und das ist so richtig und so wichtig, weil Jesus weiß doch genau, was passiert. Jesus weiß doch genau, er geht jetzt da hoch und wird bejubelt, ne? Gepriesen, der da kommt. Jubeln, weiß er ja. Aber er weiß doch, dass ein paar Tage später diese Volksmenge schreit, kreuzige ihn, das weiß er doch schon. Und er weiß doch, dass dann diese Folter losgeht, diese Marter und dieser elende Tod am Marterpfahl, dass das alles auf ihn zukam, das wusste er doch. Das Kreuz ist doch so ein Marterpfahl, schlimmste Sorte Tod, und das wusste er doch alles. Und dass dann die Leute schreien, hilf Herr, hilf doch dem Sohn Davids. Das ist das Vernünftigste, was die sagen konnten. Das macht total Sinn, bloß die Bibelübersetzer haben es nicht geschnallt und übersetzen das nicht. Ne? Und wie gesagt, ich weiß nicht warum, ich habe es nicht verstanden. Das ist im griechischen Originaltext, ist das so ein hebräisches Wort, was griechisch deklamiert da benutzt wird. Vielleicht ist das der Grund, ich weiß es nicht. Aber inhaltlich ist das extrem wichtig zu wissen, dass die Leute hier richtig, richtig beten. Also genau so, wie Jesus das braucht. Und so, wie Jesus das auch immer gemacht hat, wenn er irgendwelche Krafttaten vollbracht hat, hat er immer den Vater angerufen und diese Kraft immer wieder neu erbeten. Hilf doch dem Sohn Davids. Gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hilf doch, Herr, in der Höhe. Hilf doch, hilf ihm, sei bei ihm. Er hat es schwer. Es ist furchtbar, was auf ihn zukommt. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung. Die ganze Stadt kam in Bewegung, wie Berlin 1989. Die ganze Stadt war in Bewegung. Mein Bruder ist damals nach Berlin extra hingefahren. Der hat in Hamburg studiert und als er gehört hat im Radio, da geht die Mauer auf, hat er sich in den Zug gesetzt und ist hingefahren, weil er mitfeiern wollte. Also da kam noch viel mehr in die Bewegung als die ganze Stadt. Das war da bestimmt auch so, aber erstmals ja nur die Stadt erwähnt. Kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach, wer ist dieser? Die Volksmenge aber sagte, dieser ist Jesus, der Prophet, der von Nazareth in Galiläa. Man ist ja politisch korrekt, sind wir ja auch immer, ne? Wir sagen ja auch immer, liebe Kolleginnen und lieber Kollege, liebe Kollegen, sind ja immer politisch korrekt, die waren auch politisch korrekt, die haben gesagt, Jesus, der Prophet, hätten sie gesagt, Sohn Gottes, wäre das ja gefährlich gewesen vor der Obrigkeit. Da will ja keiner sich mit der Obrigkeit anlegen. Also wird immer ein bisschen zu wenig gesagt. Aber das stimmt ja, Jesus ist ja ein Prophet, aber ist ja zu wenig gesagt. Jesus klein machen ist immer ein bisschen doof. Aber wenn man eben Angst hat, dass einem der Kopf abgeschnitten wird, macht man das schon mal. Der Esel hat es also geschafft. Er war 100% erfolgreich. Sein Auftrag war, Jesus da hochbringen in die Stadt. Ob nun am Stadttor schon Schluss war oder ob er noch ein bisschen rein musste, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er es gemacht, war erfolgreich. Und das ist gut. Und wir mit unserer Arbeit für Jesus, wir werden auch erfolgreich sein. Gemeinde gibt es, auch wenn das hier nicht so den Eindruck macht, weil wir bröckeln, aber dennoch gibt es Gemeinde, bis Jesus wiederkommt. Das ist mal ganz klar. Erfolgreich werden wir auch sein. Und ein bisschen holprig läuft's, na gut, haben wir gesehen. Manchmal ist es aber, dass es im Esel auch so gehen kann, da sagt man auf Deutsch, der hat den Boden unter den Füßen verloren. Das kann mal passieren, wenn man sich zu viel auflädt. Aber das, was dem aufgeladen ist, ist auf jeden Fall nicht von Jesus. Das haben Menschen dem aufgeladen. Oder er hat sich das selbst aufgeladen. Also wir sind ja manchmal so, dass man sich selbst was auflädt, besonders ich. Das hier haben die Menschen aufgeladen, nicht Jesus. Und was macht er nun, wenn man sich so fühlt, wenn man den Boden unter den Füßen verloren hat? Was macht man dann? Da macht man zwei Sachen. Erstens, man achtet auf die Leute, die einem von Gottes Herzen da, die einen weiden, in Einsicht und Weisheit. Man achtet auf die, dass sie einem helfen. Und zweitens, man blickt auf Jesus. Weil Jesus hat nämlich gesagt, in Matthäus 11, Vers 28 bis 30, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch. Und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden in euren Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.